Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Algorithmen fällen zunehmend Alltagsentscheidungen für uns. Zum Beispiel beim Online-Einkauf oder der Navigation an unbekannte Orte. In einer neuen Serie erklären wir an 12 Beispielen, wie solche elektronischen Entscheidungshelfer funktionieren und wo sie an ihre Grenzen stoßen. Außerdem berichten wir heute über eine Studie, die zeigt, dass sich jahrhundertelange Waldbewirtschaftung durch den Menschen im Amazonasgebiet anhand von Jahresringen im Holz rekonstruieren lässt. Am Mikrofon ist heute Lennart Pyritz. Schön, dass Sie dabei sind.
Ausgerechnet. Algorithmen im Alltag. Folge 1. Der Internetlotse.
Und in dieser ersten von 12 Folgen nehmen wir uns heute die Internetsuchmaschine Google vor. Deren PageRank-Algorithmus, der Webseiten nach Relevanz sortiert, wurde Mitte der 1990er Jahre von den Stanford-Studenten Larry Page und Sergey Brin programmiert. Die Grundlagen dafür wurden aber viel früher entwickelt, zur Zeit des Ersten Weltkriegs von einem jungen Arzt namens Jacob Moreno. Dem fiel bei seiner Arbeit in einem Flüchtlingslager bei Wien auf, wie Sympathien und Antipathien zwischen einzelnen Personen zu Konflikten führten. Später entwickelte er daraus die Soziometrie, bei der man die Beziehung zwischen Mitgliedern einer Gruppe in Form eines Netzwerks darstellt. Was das alles mit der Suche im Internet zu tun hat? Der Mathematiker Sebastian Stiller hat es unserem Autor Piotr Heller erklärt.
So ideengeschichtlich ist das wahrscheinlich der richtige Ursprung zu dem, was dann später für Webseiten, wo wir es mit Millionen und Milliarden zu tun haben, ein sehr sinnvolles Kriterium ist.
Um die Parallele zwischen Websuche und Soziologie zu verstehen, die der Mathematiker Sebastian Stiller von der TU Braunschweig hier zieht, muss man sich erstmal klar machen, wie man die Sympathiepfeile in einem sozialen Geflecht interpretieren kann. Man kann sagen, dass Personen, auf die viele Pfeile zeigen, in irgendeiner Form wichtig sind. Das heißt, die Anzahl der Pfeile, die auf eine Person zeigen, spiegelt ihre Relevanz wider. Vor einer ganz ähnlichen Aufgabe standen die beiden Erfinder des Google-Algorithmus vor 25 Jahren. Sie mussten ermitteln, wie relevant eine bestimmte Webseite im Vergleich zu zigtausend anderen ist, um die Funde ihrer Suchmaschine zu sortieren. Dazu nutzten sie die Tatsache, dass das Internet nichts anderes ist als ein gigantisches Netzwerk.
Input.
Wir haben einzelne so Knoten oder Punkte in diesem Netzwerk. Und das sind die Webseiten, die wir irgendwie sortieren wollen nach der Wichtigkeit. Und zwischen den Knoten gibt es Links. Die eine Webseite verweist auf die andere. Das ist der Input.
Spezielle Programme, sogenannte Webcrawler, durchstreifen das Internet und sammeln diese Informationen über Links und Webseiten. Jetzt kann man aber nicht einfach alle Links, die auf eine Webseite verweisen, zusammenzählen und daraus ableiten, wie relevant sie ist. Denn nicht jeder Link fällt gleich stark ins Gewicht.
Also wenn jemand wichtig ist und jemand anderen einen Link gibt, dann ist der wahrscheinlich auch wichtig. Wenn ich unwichtig bin und auf sie verlinke, dann sind sie nur ein bisschen wichtig, aber nicht ganz so viel. Und das klingt jetzt erstmal zirkulär. Ja, sozusagen, woher weiß ich denn, wie toll das jetzt für sie ist, dass ich auf sie verlinke? Ja, das ist so ein bisschen, die Katze beißt sich in den Schwanz. Das ist aber nicht so schlimm.
Weil man dieses Problem mathematisch lösen kann. Das macht der Algorithmus. Wie er das genau tut, ist kompliziert zu beschreiben, aber man kann sich mit einem Bild behelfen.
Also wir stellen uns das so vor, jeder kriegt so ein Säckchen Wichtigkeit. Wenn jetzt jeder sein ganzes Säckchen nimmt, mit so Sand drin, und dann gibt er diesen Sand an alle Nachbarn weiter, die er für wichtig hält, bis er selber gar keinen mehr hat. Gleichzeitig kriegt er aber von denen, die ihn für wichtig halten, wieder Sand zurück. So, und wenn jetzt magischerweise jeder am Ende genauso viel Sand hat wie am Anfang, dann haben wir die Wichtigkeit genau richtig verteilt. Das ist die Idee.
Output.
Der Output des Algorithmus sind diese Säckchen. Der Algorithmus hat die Aufgabe, diese Säckchen so zu verteilen, dass, wenn wir den Sand weitergeben würden, am Ende wieder jeder genauso viel hat. Das macht die Mathematik.
So weist der Algorithmus, um im Bild zu bleiben, jeder Webseite ihr Säckchen Wichtigkeit zu. In Wirklichkeit nennt sich dieses Säckchen PageRank und ist eine Zahl. Mit ihr lassen sich die Suchergebnisse sortieren. Je größer der PageRank, desto weiter oben auf der Trefferliste taucht ein Suchergebnis auf.
Performance.
So wie dieser Algorithmus durchgeführt wird, hat er am Ende nach jeder notwendigen Genauigkeit präzise die stationäre Verteilung gefunden. Und dann ist auch gut. Das heißt, an dieser Stelle ist wirklich die Analyse des Algorithmus selber nicht das, worüber wir uns Sorgen machen müssen. Die entscheidende Frage ist, ob das Kriterium auf das Phänomen anwendbar ist. Also wenn ich ein besseres Kriterium hätte, dann würde ich wahrscheinlich der Versuchung erliegen, steinreich zu werden.
So kann man es natürlich auch sehen. Die Grundidee des PageRank hat Google zur erfolgreichsten Suchmaschine der Welt und ihre Programmierer steinreich gemacht. Das zeigt, dass das Kriterium mit den Links gut funktioniert. Aber natürlich reicht es nicht. Der Google-Algorithmus sortiert auch Spam-Seiten aus. Er bevorzugt schnell ladende Seiten und Texte, die oft aktualisiert werden oder sich durch gehobenes Sprachniveau auszeichnen und so weiter. Trotz ständiger Optimierung fällt aber manchmal auch etwas Wertvolles durchs Raster.
Systemgrenzen.
Es kann natürlich auch sein, dass man gute Webseiten zu einer Sache hat, die dann gar nicht in Erscheinung treten. Und das ist dieses Problem, dass wenn Sie bestimmte Schlagworte eingeben und Sie haben zum Beispiel eine Firma, die was zu diesen Schlagworten tut oder so und Sie finden sich halt dann wirklich auf der dritten Seite, dann sind Sie halt nicht auffindbar.
Andererseits ist das bei knapp 1 Milliarde Webseiten, die es im Internet gibt, auch gar nicht vermeidbar. Deshalb ist es wichtig, dass Nutzer Suchmaschinen als Werkzeug begreifen und ihre Sucheingaben variieren, um auch das zu entdecken, was die Algorithmen für wenig relevant halten.
Ein Beitrag von Piotr Heller. Morgen in der nächsten Folge geht es dann um den Algorithmus als Routenplaner. Ein Brand in einem Gebäude. Flure und Zimmer sind stark verraucht. Für die Feuerwehrleute eine heikle Mission. Um Menschen zu retten und den Brand zu löschen, müssen sie es irgendwie schaffen, sich im Gebäude zu orientieren. Manchmal bleibt ihnen dabei nichts anderes übrig, als sich langsam vorzutasten. Unterstützung könnten Sie bald von einem System erhalten, das in dieser Woche auf der Hannover Messe vorgestellt wird. Der Prototyp einer Atemschutzmaske mit integriertem Navigationssystem. Frank Rothelüschen hat für uns durch die Maske geblickt oder eher gehorcht.
Ja, ich hoffe, man hört mich noch. Ne? Also ich habe jetzt die Maske auf, sehe ungefähr einen kleinen Fenster, diesen Gebäudeplan jetzt momentan.
Ein Stand in Halle 2 der Hannover Messe. Rico Herold hat sich eine Atemschutzmaske übergestreift, auf den ersten Blick ein normales Modell. Doch dann nimmt Herold sie ab und zeigt die Innenseite. Man erkennt, dass ein Display ins Gesichtsfeld ragt, kaum größer als ein Zuckerwürfel. Es zeigt ein Bild, das für den Betrachter im Raum zu schweben scheint, den Grundriss eines Gebäudes.
Später soll eben mal ein typischer Fluchtplan eingeblendet werden, also ein Gebäudeplan, wo ich zum Beispiel einen Pfeil habe, wo ich jetzt bin und dann auch Hinweise, zum Beispiel gehe 10 Schritte vor und nach rechts zum Beispiel eine Tür, die zum Treppenhaus zum Ausgang führt.
Sagt Herold, der Professor an der Westsächsischen Hochschule Zwickau ist.
Und das Ziel der Übung ist dann letztendlich, wenn es ein Feuerwehrmann im verrauchten Gebäude ist, dass er ähnlich wie bei einem Auto-Navigationsgerät angezeigt bekommt, wo ist der Fluchtplan und wo kann ich jetzt wie wo rauskommen.
Das Display muss Hitze und Rauch widerstehen, weshalb es die Fachleute aufwendig verkapselten. Die Maske sei nur ein erster Prototyp, sagt Herold. Sein Team arbeitet daran, sie zu verfeinern und mit einer speziellen Navigation zu verknüpfen, die ohne GPS auskommt. Denn innerhalb von Gebäuden funktioniert GPS nicht. Dann soll das Entscheidende folgen, ein Härtetest.
Das erfolgt im Brandhaus in Dortmund, wo man da wirklich mal live unter realen Bedingungen mal sieht, wie funktioniert die Navigation.
Im nächsten Jahr soll diese Nagelprobe passieren, hofft Herold. Danach könnte man dann an eine Serienfertigung denken.
Menü.
Auch an einem der Nachbarstände geht es um eine neue Anwendung für Datenbrillen. Jan-Niklas Hollenbeck, Student an der Hochschule Darmstadt, hat so ein Ding auf der Nase und ruft per Sprachbefehl
Menü.
Ein Menü auf. Die Brille projiziert das Bild direkt auf die Netzhaut, wodurch man den Eindruck hat, dass es vor einem im Raum schwebt. Jetzt wählt Hollenbeck einen der Menüpunkte an, und zwar per Gestensteuerung, eine Bewegung wie beim Drücken eines Kameraauslösers. Mehrere Infos erscheinen, Uhrzeit, Temperatur und die Geschwindigkeit.
Ich laufe mal so ein bisschen um sie rum, komm mal bis auf 3 km/h.
Gedacht ist das Display aber nicht für Fußgänger, sondern für Skifahrer.
Es ist praktisch ein transparenter Bildschirm, der da vorgesetzt wird, auf dem zum Beispiel Informationen zur nächsten Hütte angezeigt werden, wann schließt der Skilift oder wo befinden sich meine Freunde oder meine Kinder zum Beispiel, wenn ich die gerade verloren habe.
Und das System soll noch mehr können. Es soll möglichst kompakt sein.
Wenn man nach dem Skifahren zum Après-Ski geht, hat man auch immer den klobigen Helm dabei.
Sagt Hollenbecks Kollege Maximilian Klüg.
Als wir dieses Problem erkannt haben, haben wir nach einer Lösung gesucht, wie man den Helm komprimierbar machen kann. Und sind dann auf die Lösung gekommen, ihn aufblasbar zu machen, also die Schutzfunktion durch Luftpolster zu gewährleisten.
Ein Skihelm also zum Aufblasen. Unmittelbar am Kopf sind die Luftpolster nur wenig aufgeblasen. Das sorgt für Tragekomfort. Die äußeren Schichten sind dann deutlich praller, was bei einem Aufprall vor Verletzungen schützen soll.
Und wenn die Luft aus den Polstern abgelassen wird, verliert der Helm die Form und ist zusammenfaltbar.
Bislang ist das Ganze noch eine Konzeptstudie. Jetzt wollen die Fachleute einen funktionsfähigen Prototyp bauen. Und der muss dann erstmal beweisen, wie sicher er bei einem Aufprall wirklich ist.
Ein Beitrag von Frank Grotelüschen. Gibt es Ruhephasen beim Wachstum eines Baumes, zum Beispiel durch winterliche Kälte oder periodische Trockenzeiten, dann bilden sich sogenannte Jahresringe im Holz. Deren Breite erlaubt Rückschlüsse auf das Alter und die Wachstumsbedingungen. Ein Forschungsteam hat jetzt die Ringe im Holz von Paranussbäumen im Amazonasgebiet genau analysiert und schreibt im Fachmagazin PLOS ONE, dass sich daran unterschiedliche Phasen der Waldbewirtschaftung durch den Menschen in den vergangenen 400 Jahren rekonstruieren lassen. Ich habe vor der Sendung mit einem der Studienautoren telefoniert, Patrick Roberts vom Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena. Meine erste Frage an ihn war, wo und wie die Baumringanalysen für diese Studie durchgeführt wurden.
Okay, so we performed tree ring analysis in the center of the Amazon rainforest at a location just south of the city of Manaus in Brazil.
Wir haben die Baumringanalysen südlich von Manaus im Zentrum des Amazonas-Regenwaldes durchgeführt. Dabei haben wir uns auf die Paranus fokussiert. Diese Pflanze ist auch in Europa sehr bekannt, wurde aber bereits vor über 10.000 Jahren von indigenen Gruppen im Regenwald genutzt. Wir haben am Untersuchungsstandort eine Ansammlung von 67 Bäumen untersucht. Wir haben ihren Umfang gemessen und anschließend Bohrkerne aus den Stämmen mit Hilfe eines kleinen Kernbohrers entnommen. Die Kerne sind etwa einen Zentimeter im Durchmesser groß und die Bäume nehmen dadurch keinen Schaden. Anschließend wurden die Bohrlöcher mit einem natürlichen Harz verfüllt, um den Baum vor Pilzbefall oder Infektionen zu schützen. Die Bohrkerne liefern uns wertvolle Erkenntnisse über das Wachstum der Bäume in einer bestimmten Zeit, da deren Alter anhand der Jahresringe gezählt werden kann.
Welche Phasen der Waldbewirtschaftung konnten Sie anhand dieser Baumringe unterscheiden und charakterisieren?
Wir waren in der Lage, Unterschiede in der Wachstumsrate der Bäume und der Anzahl der Bäume in einem Verbund zu bestimmen. Diese Resultate haben wir dann mit Klimaaufzeichnungen sowie archäologischen und historischen Befunden verglichen. Unsere Ergebnisse zeigen, dass die Paranussbestände im Zuge der Expansion des postkolonialen Manaus in der Mitte des 18. Jahrhunderts zurückgingen. Das war offenbar eine Folge von Kriegen und Krankheiten, von denen die indigene Bevölkerung und deren Managementstrategien betroffen waren. Eine zweite Phase mit beispiellosen Wachstumszyklen geht einher mit dem Beginn der industriellen Harzgewinnung im 20. Jahrhundert. Einen großen Teil dieses Harzes nutzte die Industrie während des Zweiten Weltkrieges.
Was bedingt denn diese unterschiedlich ausgeprägten Baumringe konkret? Welche Faktoren sind das?
Baumringe entstehen, wenn ein Baum wächst. Je größer der Baumring, desto mehr ist der Baum in einer bestimmten Zeit gewachsen. Die Paranus benötigt dafür viel Licht. Das heißt, die Bäume wachsen besser, wenn natürliche Störungen, wie beispielsweise Feuer, Stürme, Überflutungen oder Dürren den Wald ausdünnen. Wir wissen aber auch, dass indigene Völker aktiv in den Wald eingegriffen haben. Die Menschen haben Lichtungen geschaffen, um so das Wachstum der Paranus zu fördern. Wenn wir also keinen Zusammenhang zwischen dem stärkeren Wachstum der Paranus und klimatischen Einflüssen sehen, können wir davon ausgehen, dass Menschen die Ursache dafür waren. Das haben wir zusätzlich mit historischen Aufzeichnungen abgeglichen.
Für welche anderen oder weiteren Forschungsfragen lässt sich denn dieser Ansatz aus Ihrer Studie eventuell in Zukunft noch nutzen?
Für mich persönlich ist besonders spannend, dass unsere Untersuchungen zeigen, dass heute lebende Bäume uns etwas über die Beziehung von Mensch und Umwelt in der Vergangenheit verraten können. Diese Methode ist prinzipiell überall auf der Welt anwendbar, wo es langlebige Bäume als Zeitzeugen der Geschichte gibt. Der Erstautor unserer Studie wird nun ein Projekt starten, in dem er diese Methode über größere Flächen im Amazonasgebiet und weiter zurückgehend in der Zeit anwenden wird. Er wird dafür sehr viel ältere Bäume als in dieser Studie untersuchen. Ziel des Projekts ist es zu verstehen, inwieweit die Ankunft der Kolonialmächte das Waldmanagement in Südamerika in großem Maßstab verändert hat.
Die Waldbewirtschaftung durch den Menschen spiegelt sich in Jahresringen von Bäumen wider. Wie und warum, das hat Patrick Roberts vom MPI für Menschheitsgeschichte erläutert. Jetzt gerade, heute Nachmittag, geht die internationale Batterietagung in Aachen zu Ende. Unternehmen, Forschungsinstitute und Universitäten präsentieren dort ihre Entwicklung der Öffentlichkeit. Ein beherrschendes Thema der Tagung war die Elektromobilität. Darüber und generell über das Thema Batterietechnologie berichtet Maximilian Schönherr seit Jahren für Forschung aktuell. Er hat auch in diesem Jahr die Batterietagung für uns besucht.
Auf dieser Konferenz gab es Naserümpfen, weil bereits am ersten Tag ein Begriff mehrfach fiel, den viele meinten, hinter sich zu haben: die Brennstoffzelle.
Ja, die Brennstoffzelle wird wieder ins Spiel gebracht von einigen Herstellern, die sehr stark auch aufs Plug-in-Hybrid setzen. Das heißt, ein Auto, in dem die Batterie ein Teil des Antriebs ist, aber es eine zweite Antriebskraft gibt, die die Batterie zum Beispiel auflädt. Als sogenannter Reichweitenverlänger, Range Extender. Und mindestens das Verbrennungsfahrzeug und in Zukunft könnte das die Brennstoffzelle sein.
Martin Winter, Leiter des Batterieentwicklungszentrums und Helmholtz-Instituts MIET in Münster. Dass viele Energieexperten die Brennstoffzelle für überholt halten, hat mehrere Gründe. Die Brennstoffzelle hat Probleme bei Lastwechseln, etwa wenn ein Wagen krass beschleunigt. Auch ihre Haltbarkeit ist ungeklärt. Und sie tankt Wasserstoff, für den es an Infrastruktur fehlt. Wie auch, so der Konsens in Aachen, soll man ein Wasserstofftankstellennetz aufbauen, wo wir es nicht einmal schaffen, ein dichtes Netz an Ladestationen für Elektroautos einzurichten.
Auch das zieht sich ja hin. Es werden also auch die Rahmenbedingungen dafür sehr schleppend gesetzt. Es ist sehr schwer, zum Beispiel in der Eigentümergemeinschaft, in einer gemeinsamen Garage dann zum Beispiel eine Ladeanlage zu installieren, weil es muss nur einen geben, der das Thema doof findet. Und schon kann man es nicht durchbekommen, weil es Einstimmigkeit zum Beispiel erfordert.
In seiner Keynote-Adresse auf dem Batteriekongress zeichnete Ferdinand Dudenhöffer, Professor an der Universität Duisburg-Essen und ein Mann mit langer Erfahrung in der deutschen Autoindustrie, ein düsteres Szenario für Wasserstoff, Benzin und Diesel. Schon im nächsten Jahr werde das Angebot an reinen Elektroautos drastisch zunehmen, allein aus einem Grund. Ab 2020 drohen erhebliche Strafen für alle Fahrzeuge, die über 95 Gramm CO2 pro Kilometer ausstoßen. Auf große Autobauer kämen Zahlungen im mehrstelligen Millionenbereich zu, wenn sie ihre Antriebstechnik nicht umstellen. Dudenhöffer rechnete vor, dass die Hersteller mit jedem für 40.000 Euro verkauften E-Auto 10.000 Euro an Strafe einsparen, die sie mit einem Verbrennungsmotor zahlen müssten. Die Lithium-Ionen-Batterie mit Haltbarkeiten von bis zu 20 Jahren und drastisch sinkenden Herstellungspreisen sind ein Erfolgsmodell. Sie dürften der Antrieb der neuen E-Auto-Generation sein und bleiben. Erforscht werden Alternativen zur Anode, vor allem aber zum Elektrolyten, durch den die Ionen schwimmen. Man möchte diese hochexplosive Flüssigkeit durch einen Festkörper, zum Beispiel eine Keramik, ersetzen. Gibt es diese Zellen schon? Felix Richter vom Festbatt-Forschungszentrum an der Universität Gießen.
Zum einen gibt es schon eine Feststoffbatterie, die komplett ohne Flüssigkeiten auskommt. Das ist eine sogenannte Dünnfilmbatterie. Allerdings sind da, wie der Name schon sagt, die Schichten sehr dünn. Das heißt, wenn wir zu großen Batterien für die Automobilität, Elektromobilität kommen möchten, dann sind die nicht so gut einzusetzen, zu größer zu bauen oder zu skalieren.
Im Moment stehen drei Materialtypen für Feststoffbatterien in der Erprobung, wobei das sogenannte Thiophosphat am vielversprechendsten ist. Solche Batterien können mittelfristig für Fluggeräte zugelassen werden, etwa für Taxidrohnen. Aber auf dem Batteriekongress in Aachen blieb man vorerst auf dem Boden der Tatsachen.
Ein Beitrag von Maximilian Schönherr. Und hier geht es weiter mit den Wissenschaftsmeldungen. Heute von und mit meiner Kollegin Magdalena Schmude, die gerade zu mir ins Studio gekommen ist.
Ein Verlag von Pseudojournalen muss Schadensersatz zahlen. Die Omics International Publishing Group wurde von einem US-Gericht zu einer Strafe von 50 Millionen Dollar verurteilt. Der Verlag habe tausende Wissenschaftler getäuscht, die ihre Arbeit in den vermeintlichen Fachjournalen der Gruppe veröffentlicht oder auf deren Konferenzen vorgestellt hatten. Dabei wurde den Forschern eine fachliche Begutachtung ihrer Ergebnisse zugesichert, die aber nie erfolgte. Außerdem mussten die Autoren für die Veröffentlichung bezahlen. Die US-amerikanische Kartellbehörde FTC hatte deshalb gegen die Verlagsgruppe geklagt. Ob die geschädigten Wissenschaftler allerdings jemals eine Zahlung erhalten werden, ist fraglich. Denn die Omics International Publishing Group hat ihren Hauptsitz in Indien und damit außerhalb des amerikanischen Rechtsgebiets.
Ungesunde Ernährung verursacht jeden fünften Todesfall.
Eine Studie, die in der Fachzeitschrift The Lancet erschienen ist, zeigt, dass ungesunde Ernährung für mehr Todesfälle verantwortlich ist als Tabakrauchen oder hoher Blutdruck. Das hat ein internationales Forscherteam aus mehr als 40 Ländern herausgefunden. Demnach waren knapp 11 Millionen Todesfälle im Jahr 2017 auf die Folgen von ungesunder Ernährung zurückzuführen. Hoher Blutdruck führte zu gut 10 Millionen Todesfällen und Rauchen zu etwa 8 Millionen Toten. Die größten Ernährungsfehler sind laut der Studie ein geringer Konsum von Vollkornprodukten und Obst sowie eine stark salzhaltige Ernährung. Auch rotes Fleisch, zuckerhaltige Getränke oder gesättigte Fettsäuren sind schädlich.
Katzen können ihren Namen erkennen.
Das haben japanische Wissenschaftler nachgewiesen. Sie sprachen 78 Katzen zuerst mit 4 allgemeinen japanischen Wörtern an, die ähnlich wie der Name des jeweiligen Tieres klangen. Dabei nahm deren Aufmerksamkeit immer weiter ab. Wurde dann der Name ausgesprochen, reagierten die meisten Tiere darauf und bewegten die Ohren oder den Kopf stärker. Für die Reaktion der Tiere machte es keinen Unterschied, ob sie von ihrem Besitzer oder einer unbekannten Person angesprochen wurde. Ihre Ergebnisse stellen die Wissenschaftler in den Scientific Reports vor. Die Studie sei der erste experimentelle Nachweis, dass Katzen verbale Lautäußerungen von Menschen verstehen können, schreiben die Forscher.
Das Pliozän ermöglicht einen Blick in die Zukunft.
Denn in diesem Abschnitt der Erdgeschichte war ähnlich viel Kohlenstoffdioxid in der Atmosphäre wie heute. Was das vor etwa 4 Millionen Jahren für das Klima auf der Erde bedeutete, haben britische Geophysiker auf einer Konferenz in London berichtet. Ihre Sedimentuntersuchungen legen nahe, dass die globalen Durchschnittstemperaturen 3 bis 4 Grad höher waren, am Südpol sogar bis zu 20 Grad höher als heute. Und damit so warm, dass knapp 500 Kilometer nördlich Bäume wuchsen, wie Pflanzenfossilien zeigen, die in der Ostantarktis nahe dem Biertmo-Gletscher gefunden wurden. Grönland und die Westantarktis waren eisfrei, die Ostantarktis nur zum Teil mit Eis bedeckt und der Meeresspiegel etwa 15 Meter höher als aktuell. Die Erkenntnisse zeigen, welche Folgen das heutige CO2-Level langfristig haben könnte, schlussfolgern die Wissenschaftler.
Internetnutzer beschleunigen die Erdbebenortung.
Kombinieren Experten Messdaten von seismischen Überwachungsstationen mit entsprechenden Meldungen, die Nutzer des Kurznachrichtendienstes Twitter abgeschickt haben, sowie weiteren Internetdaten, können sie ein gerade stattgefundenes Erdbeben schneller orten. Das berichtet ein internationales Forscherteam im Fachjournal Science Advances. Normalerweise dauert es 3 bis 8 Minuten, bis aus den Messungen der Überwachungsstationen ein Erdbeben eindeutig lokalisiert werden kann.
Das waren die Meldungen von und mit Magdalena Schmude.
Sternzeit. 4. April. Ralph Smith und der erste Brite im All. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs haben die Truppen der Sowjetunion, der USA und Großbritanniens besonderes Augenmerk auf die Raketentechnologie des Dritten Reichs gelegt. Experten wurden interniert und das meiste Material mitgenommen. Zu Testzwecken starteten nachgebaute V-2-Raketen von Norddeutschland und den Niederlanden aus. Daraufhin entwarf der britische Designer Ralph Smith als Mitglied der Interplanetaren Gesellschaft mit Weltraumtechnik vertraut, auf dem Papier die Mega Rock, eine verstärkte Version der V2. Die Außenhülle war stabiler und der Tank deutlich größer als in der V2. An der Spitze befand sich kein Sprengkopf, sondern eine Kapsel, in der ein Mann sitzen sollte. Ralph Smith plante, die Rakete in 300 Kilometer Höhe aufsteigen zu lassen. Allerdings hätte die Schubkraft nicht ausgereicht, um in eine Erdumlaufbahn einzuschwenken. Der Astronaut wäre in seiner Kapsel nach einigen Minuten im All wieder an einem Fallschirm gelandet. Während des Fluges hätte Gelegenheit bestanden, das Weltall, die Sonne oder die Erdoberfläche zu beobachten. Ende 1946 reichte Ralph Smith einen detaillierten Vorschlag beim zuständigen Ministerium ein. Doch die Regierung lehnte das Projekt ab. Großbritannien steckte kurz nach dem Krieg in einer tiefen Wirtschaftskrise. Manche Historiker meinen, die Briten hätten damals rund 10 Jahre vor Russen und Amerikanern gelegen. Möglicherweise hätte bereits 1951 ein Brite als erster Mensch in den Weltraum vordringen können.
Das war Forschung aktuell für heute. Gestern haben wir ja hier den 30. Sendungsgeburtstag gefeiert. An dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank für die Glückwünsche und Reaktionen, die uns auf unterschiedlichem Wege dazu erreicht haben. Hier am Mikrofon verabschiedet sich Lennart Pyritz. Tschüss. Einen schönen Abend und danke fürs Zuhören.